Wir freuen uns, Herr, dass du uns einlädst, dass wir hier sein dürfen und dass du mit uns reden willst. Mach uns jetzt auch fähig und bereit, dein Reden anzunehmen und segne an uns dein Wort. Der Predigttext für den Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche unter der Überschrift Leben nach Gottes Rhythmus und für den Sonntag das spezielle Thema der Sabbat und die Hoffnung. Der Predigttext steht im Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Es ist also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Liebe Gemeinde, wie schön! Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wer sehnt sich nicht nach Ruhe, Urlaub, Wochenende, Feiertage? Wer hat nicht in dieser Corona-Zeit mal irgendwann heimlich gedacht oder sogar laut ausgesprochen, auch mal schön, wenn alles ausfällt? Die Familienfeiern, die Veranstaltungen, die Shoppingtouren, die Weihnachtsmärkte. Naja, irgendwann merkt man, ganz so schön ist es auch nicht, jedenfalls nicht auf Dauer und nicht immer, und es geht auch nicht so. Aber Ruhe genießt doch, glaube ich, jeder mal gern. In meiner Heimatgemeinde, da hat einmal die Mitarbeiterin im Pfarramtsbüro sich darüber beklagt, über den Stress, die viele Arbeit und was noch alles zu tun ist. Und da sagte ihr Chef, der Pfarrer, sensibel und einfühlsam, wie Pfarrer so sind, ausruhen können Sie sich im Grab. Das war etwas rabiat, aber nicht ganz unwahr. Diese Welt, liebe Gemeinde, ist kein Ort der Ruhe. Das geht schon mit den Kleinsten los, wenn sie nicht besonders viel Glück haben. Da müssen sie schon im ersten Lebensjahr am Morgen raus und in die Kinderkrippe, was sie gar nicht bestellt hatten. Und später dann in den Kindergarten, bei jedem Wetter, bei jeder Stimmungslage, spielt keine Rolle. Es geht früh in den Kindergarten, dann kommt der Schulstress. Auch jeden Tag, ich habe jahrelang die erste Klasse mit betreut, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, dass die plötzlich den ganzen Vormittag auf ihrem Stuhl sitzen sollten. Ja, und dann wird es ja noch immer schlimmer im Gymnasium. Manche 13-Jährige will das gar nicht wahrhaben, dass der Nachmittag nach Schulschluss für irgendetwas anderes da sein soll, als auf dem Handy zu spielen. Dass man da auch noch lernen muss für Arbeiten und vielleicht jeden Tag und vielleicht auch dann noch, wenn gar nicht unmittelbar eine Arbeit ansteht. Da ist man so froh, wenn man die Schule geschafft hat. Aber dann kommt die Lehre. Und kaum ist man 1-2 Wochen in der Lehre, sagt man sich, ach, wie war die Schulzeit so schön. Oder das Studium, je nachdem, wenn man nicht gerade das Glück hat, soziale Arbeit zu studieren, dann muss man auch viel machen und lernen und büffeln. Ja, und dann kommt die Arbeit, da wird es auch nicht besser. Da hat man immer anzutreten und nicht nur die Zeit zu verbringen, sondern auch Dinge zu schaffen. Man gründet eine Familie, viele bauen ein Haus oder eine Wohnung aus. Die Kinder sind auch nicht nur reine, das sind sie auch, reine Freude, aber machen halt auch Arbeit und man ist immer im Dienst. Und freut sich dann auch, wenn sie raus sind und das Haus verlassen. Die Enkel sind pflegeleichter, die kann man immer schnell wieder abgeben. Aber auch die Rente bringt nicht, was man erhofft hat, die Ruhe, sondern viele fangen dann an, Rentner mit Doppel-N zu schreiben, weil sie ständig im Stress sind, weil jeder sagt, du hast doch Zeit, kümmere dich mal darum. Ja, und wenn man dann nach ein paar Jahren, dann wird der Stress mit vielen Dingen, die man als Rentner geplant hat, abgelöst von dem Stress, den man mit Ärzten und Krankenhäusern hat, mit seiner Gesundheit, mit den vielen Gebrechen. Und irgendwann ist man vollauf damit beschäftigt, morgen aus dem Bett zu kommen und abends wieder rein. Und da ist der Tag schon eigentlich ausgeplant. Ruhe findet man dann, wie es der Kollege vor Jahren gesagt hat, erst im Grab. Es gibt natürlich viele Lösungsvorschläge. Work-Life-Balance ist so ein Begriff, dass man also die Arbeit und das Leben in die richtige Balance bringt. Und dabei allerdings vergisst, dass das Leben selber ja Arbeit ist. Man muss ja das Leben mit sich selbst in Balance bringen und das ist gar nicht so einfach. Oder Jobsharing. Zwei Leute teilen sich einen Job. Wunderbar. Dummerweise müssen sich aber auch den Gehalt miteinander teilen. Oder Sabbaticals. Ein Begriff aus der Bibel genommen. Einfach mal ein Jahr oder ein paar Monate raus aus dem Job und einfach mal zur Ruhe kommen, sich inhaltlich mit den Hintergründen seines Berufs oder mit anderen wichtigen Themen befassen. Alles schöne Dinge, alle können manchmal Erleichterung bringen, aber sie bringen keine Lösung für das Grundproblem, dass das Leben immer mit Arbeit und Druck verbunden ist. Und das hat nicht nur mit unserer modernen Zeit zu tun. In früheren Zeiten wurde manchmal der Druck nicht so empfunden, weil man einfach wusste, das Leben ist Arbeit. Man ist mit den Hühnern aufgestanden, hat den ganzen Tag gearbeitet, kurze Mittagspause, was essen und abends ist man, wenn es dunkel wurde, ins Bett gegangen und hat sich ausgeruht für die Arbeit am nächsten Tag. Da war nicht viel mit Feierabend oder Wochenende oder Urlaub. Es gehört zum Leben und das erfahren wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, nämlich nach dem Sündenfall. Vorher gab es wahrscheinlich die Work-Life-Balance. Aber dann sagte Gott zu Adam, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Es gehört einfach zu unserem Leben, dass es immer zu tun gibt, dass man nie zur Ruhe kommt und dass man sich oftmals auch einfach überfordert fühlt oder sich sehnt nach der Ruhe und hat sie doch eben nicht. Der erste Bezirkskatechet, mit dem ich zu tun hatte, hat diesen wunderbaren Satz geprägt, Arbeit macht immer Mühe. Hat er recht. Aber der Glaube, die Gemeinde, das ist doch die Oase in der Wüste. Dort kann man mal alle vier von sich strecken in die Kirchenbank. Man kann die Ruhe genießen, in der Gegenwart Gottes natürlich. Und da wird man mal nicht mit irgendwelchen stressigen Dingen belastet. Denkst du, kaum hast du dich hingesetzt auf die Kirchenbank und die Beine ausgestreckt, da wirst du auch schon gefragt, ob du nicht mitarbeiten möchtest. Es fehlt ein Kirchendienst, für die Besuchsaktion werden Leute gesucht, die Kinderbibelwoche braucht Mitarbeiter, dieses Jahr vielleicht nicht oder vielleicht doch, das müssen wir kurzfristig entscheiden. Wir brauchen neuerdings jemanden, der einen Einlass macht oder den Test, die Selbsttests in der Garderobe beaufsichtigt. Das ist nicht eine Unsitte von Gemeinden, die zu wenig Mitarbeiter angestellt haben, sondern das gehört zum Wesen des Christseins, dass jemand, der Jesus nachfolgt, aktiv ist im Reich Gottes. Jesus hat seine Jünger nicht berufen, weil er ein Stammpublikum brauchte, die sich seine Reden angehört haben, sondern weil er ein Mitarbeiterteam haben wollte, die mit ihm und dann in seinem Auftrag in dieser Welt wirksam sind, die das Evangelium weitergeben, damit alle die gute Nachricht hören, die Menschen in Not helfen, damit ihre Leiden gelindert werden und sie die Liebe Gottes auf diese Weise erfahren und damit Gemeinde gebaut wird. Mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, etwas in die Hand zu nehmen, das ist eine Lebensäußerung des Glaubens. Und selbst wenn man das mal vergessen wollte, da haben die anderen Lebensäußerungen des Glaubens ja auch etwas mit Mühe zu tun und nicht mit Ruhe. Dass man sich Sonntag früh aus dem Bett schält, um zum Gottesdienst zu gehen. Dass man montags früh etwas eher aufsteht, um noch die Bibel oder wenigstens die Losung zur Hand zu nehmen. Dass man abends immer den Moment abpasst, wenn die Kinder zu Bett gehen, um noch mit ihnen zu beten. Dass man einmal in der Woche oder wenigstens alle 14 Tage oder so abends sich losreißt und zum Hauskreis geht. Auch wenn man müde ist und eigentlich alles satt hat und lieber vom Fernseher einschlafen würde. Und da merkt man, Christ zu sein hat nicht einfach nur was mit Ruhe zu tun. Ruhe ist das Ziel, zu dem wir unterwegs sind, aber nicht der Weg. Im Hebräerbrief heißt das, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Die Ruhe zu erreichen kostet Mühe. Ruhe ist nicht der Weg, sondern das Ziel. Das Wort, was hier im Griechischen steht, heißt spudazo. Das klingt nach sputen, ich weiß nicht, ob es dieselbe Wurzel hat. Sputet euch, in diese Ruhe einzugehen. Und wer diese Mühe scheut, der steht in der Gefahr zu fallen. Denn es kostet uns eben Mühe, im Glauben fest zu werden und auf dem Weg weiterzugehen. Nicht, weil wir uns den Himmel, das Reich Gottes, die ewige Ruhe erarbeiten können. Das nicht, das bekommen wir geschenkt. Aber es kostet uns Mühe, dieses Geschenk festzuhalten, in diesem Glauben festzustehen, auf diesem Weg, auf den uns Gott geführt hat, weiterzugehen. Insofern hatte der Pfarrer damals, der seit über einem Jahr auch schon in die Ruhe eingegangen ist, hatte er recht, das Leben ist kein Ort der Ruhe. Aber Unrecht hatte er mit diesem Satz, den er ja auch wahrscheinlich ohne langes Überlegen so dahingesagt hat, Unrecht hatte er damit, dass wir uns im Grab ausruhen. Das Ziel ist nicht das Grab und das Schlafen im Grab, sondern ein ganz anderes. Das steht am Ende des Hebräerbriefs ausdrücklich, Kapitel 12. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Also bei dieser Ruhe geht es nicht um einen ewigen Schlaf, sondern es geht immer eher um eine Art großes Fest. Es geht nicht um die ewige Bewusstlosigkeit, sondern um das bewusste und sehr aktive und endlose Feiern bei Gott. Also eine Ruhe, nicht wie man sie verspürt, wenn man sich nach einem anstrengenden Tag endlich ins Bett legt, sondern eine Ruhe, wie wenn man sagt, jetzt lege ich alles aus der Hand, jetzt fahre ich dorthin, heute feiern wir Hochzeit oder Geburtstag oder irgendeinen anderen schönen Anlass. Eine Herrlichkeit und eine Freude, die alle Mühe lohnt, die alles Leiden vergessen lässt und die jeden Einsatz für Jesus tausendfach oder hunderttausendfach zurückerstattet. Eine ewige und wunderbare Ruhe nach dem Sturm, so könnte man sagen. Und bis dahin hecheln wir mit hängender Zunge durch unser Leben, durch unsere Aufgaben als Mensch, als Familienmitglied, als Christ, bis wir das Ziel erreicht haben. Nein, nicht ganz. Damit wir das große Ziel, den großen Sabbat, so drückt es ja der Hebräerbrief aus, die große Sabbatruhe, damit wir die nicht aus den Augen verlieren und im Alltag vergessen, damit wir uns schon darauf freuen können, deswegen einen kleinen Vorgeschmack immer wieder haben, damit wir durchhalten auf diesem Weg und nicht zusammenbrechen vor Erschöpfung. Deswegen hat uns Gott schon eine kleine wöchentliche Vorruhe geschenkt, den Sonntag, den Sabbat. So wie wir im Lauf des Jahres die Ereignisse der Heilsgeschichte feiern. Wir feiern zu Weihnachten, dass Jesus geboren ist. Wir feiern am Karfreitag, dass er gestorben ist am Kreuz für uns. Wir feiern zu Ostern, dass er aufgestanden ist. Wir feiern zur Himmelfahrt, dass er in den Himmel gefahren ist. Und wir feiern zu Pfingsten, dass er den Heiligen Geist gesandt hat. Und wir feiern sogar die Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Nämlich am Ewigkeitssonntag feiern wir seine Wiederkunft jedes Jahr. So wie wir das im Lauf des Jahres machen, so haben wir es auch in jeder einzelnen Woche. Wir feiern einmal pro Woche ganz bewusst und intensiv die Auferstehung von Jesus. Deswegen versammeln wir uns im Gottesdienst, kommen als Gemeinde zusammen, singen zu seiner Ehre, hören sein Wort, beten zu ihm und denken. Und der eigentliche Anlass, auch wenn verschiedene Themen sonntags verhandelt werden, der eigentliche Anlass, den wir feiern, ist die Auferstehung und zugleich feiern wir die Ewigkeit. Denn wir feiern diesen Sabbat, diesen Ruhetag. Die ewige Ruhe feiern wir schon in jeder Woche am Sonntag. Und deswegen legen wir am Sonntag alles aus der Hand. Deswegen überlassen wir am Sonntag alles Gott. Und deswegen freuen wir uns am Sonntag auf die ewige Ruhe, auf den ewigen Sabbat, den wir mit ihm und bei ihm feiern können. Wir haben viel zu tun für unseren Lebensunterhalt, für unsere Familie, für die Gemeinde, für Menschen in unserer Umgebung, die Hilfe brauchen. Aber einmal pro Woche holen wir die Ewigkeit in unser Herz. Einmal holen wir die Sabbatruhe Gottes in unseren Alltag und in unser Leben. Nicht. Und das machen wir nicht so, indem wir uns am Sonntagmorgen einfach nochmal im Bett strecken und regeln und sagen, schön, dass ich heute frei habe, sondern indem wir uns aus dem Bett quälen oder aus dem Bett springen, fröhlich, je nachdem, und uns auf den Weg machen in die Gemeinde, um Gottes Wort zu hören. Und gemeinsam mit der unsichtbaren Gemeinde, die schon Sabbat feiert, mit den Engeln, mit den vollendeten Gerechten gemeinsam Gott anbeten und Gott preisen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.